Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo.
Wir sprechen heute über eine Geburt. Es gibt wieder eine Geburtsgeschichte, die aber all denen, die gerne unsere Geburtsgeschichten hören, schon von letzten Monat bekannt vorkommen könnte. Es ging nämlich letztes Monat um eine Geburt meiner Freundin Angie, die ich schon seit der Volksschule kenne und die das erste Villa Muttermund-Baby bekommen hat. Sie hat als erster Besuch in der Villa Muttermund letzten Monat von ihrer Geburt erzählen dürfen. Und wir hätten es zwar auch nett gefunden, zu dritt zu plaudern, haben uns aber dann gedacht, da du ihre Hebamme warst, nützen wir das und bieten euch so dieselbe Geburtsgeschichte, aber einmal aus Sicht der Gebärenden und einmal aus Sicht der Hebamme.
Die Angie kenne ich schon, seit sie ein paar Reihen hinter dir in der ersten Volksschule sich hingesetzt hat. Also ich habe einfach gewusst, wer sie ist. Manchmal hast du mir was erzählt. Dann sind ihre zwei Nichten bei mir auf die Welt gekommen, wo sie bei beiden Geburten anwesend war.
Als Geburtsbegleitung.
Als Geburtsbegleitung. Und ich glaube, es war für uns beide klar, wenn sie einmal schwanger wird, sie wird sich melden und ich werde auch da ihre Hebamme sein dürfen. Und so war es. Ja, der Anruf ist gekommen. Es war zu diesem Zeitpunkt so, dass wir zwei ja schon begonnen haben, diesen Geburtsvorbereitungskurs zu planen und ich ihr das erzählt habe. Und sie war eigentlich gleich Feuer und Flamme. Es war ihr nur wichtig, geht sich das aus, dass der Kurs fertig wird? Ja, bevor sie schon zu weit in der Schwangerschaft fortgeschritten ist. Also sie wollte, dass sie den noch erarbeiten kann, weil sie waren sich als Paar sicher, sie wollen jetzt nicht in einen Live-Kurs gehen. Deshalb, weil das ja eine Patchwork-Familie ist und schon zwei Kinder da waren und er wollte jetzt nicht noch einmal in einen Geburtsvorbereitungskurs gehen. Aber dieses Format, ja, sich eigentlich zu Hause vorzubereiten, das hat sie sehr gereizt. Ich kann mich erinnern, ich glaube beim zweiten Treffen haben wir schon unseren Launch-Termin im Blick gehabt und gesagt, es geht sich sicher aus. Und sie war ja auch am Launch-Tag sozusagen eine unserer ersten Käuferinnen. Mhm. Und da war sie schon auch von allen Frauen eben am weitesten fortgeschritten in der Schwangerschaft. Ja, und ich weiß, dass sie wirklich, glaube ich, vom nächsten Tag, wo sie den Kurs gehabt haben, begonnen haben, in sich anzuschauen. Sie haben mir immer wieder erzählt, dass sie Abende genossen haben. Auch wenn die Buben oben schon geschlafen haben, haben sie sich noch unten hingesetzt. Ich weiß, sie haben uns ein Video geschickt von der Challenge. Also es war wirklich spürbar, dass sie on fire waren. War für uns, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr schön zu hören. Das Echo, wie gut uns auch der Kurs gelungen ist und dass es wirklich so aufgegangen ist, dass sie das als Paar so genossen haben, die Abende auch mit unserem Kurs zu verbringen. Mhm. Es war die Schwangerschaft, finde ich, eine im Nachhinein unkomplizierte Schwangerschaft, aber ich würde nicht sagen aufregungsfreie Schwangerschaft. Es hat einmal ein Blutungsgeschehen gegeben, das einem dann doch einige Wochen ein bisschen mit Sorge leben lässt. Das Baby hat sich nicht zum richtigen Zeitpunkt gedreht. Ich finde, es hat sich zum richtigen Zeitpunkt gedreht, aber es waren halt schon wieder eine Woche, dass man das Gefühl haben kann, oje, wird das jetzt eine Beckenendlage, was jetzt auch, wenn man das Baby zu Hause bekommen möchte, unmöglich ist. Ich habe dann die frohe Nachricht sagen können, sage ich jetzt mal eine Woche später, als sich vielleicht andere Babys drehen, dass das Baby richtig liegt. Und ab da, besonders die letzten zwei Monate, waren eigentlich für sie die schönste Zeit der Schwangerschaft. Es war die Sorge weg, dass es eine Frühgeburt wird. Es war die Sorge weg, dass das Baby falsch liegt. Sie hat sich vorbereitet und hat so wirklich das Gefühl gehabt, sie geht da mit großer Vorfreude, mit viel Wissen, aber auch mit dem Gefühl, sich gut vorbereitet zu haben in die Geburt hinein. Mhm.
Die Villa Muttermund-Methode wirkt. Unseren Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs gibt es erst seit November 2024 und hat schon so vielen Familien geholfen, informiert, konzentriert und stark zu ihrem Baby zu kommen.
Denn Geburt ist intensiv und ein transformierendes Ereignis und auf das müssen sich Frauen und ihre Geburtsbegleitung vorbereiten.
Bist du gerade schwanger und sehnst dich nach einem positiven Start ins Leben für dich und dein Baby? Dann gönn dir unseren wundervollen Geburtsvorbereitungskurs, der dir alle Hilfsmittel gibt, die du wirklich brauchst.
Dazu muss man jetzt gleich auch mal sagen, weil wir das anfangs nicht gesagt haben, die Mama hat die Geschichte von der Angie noch nicht gehört. Das habe ich ihr verboten. Ich habe die Podcast-Folge mit der Angie alleine aufgenommen. Ich habe sie allein geschnitten, wie immer, hochgeladen. Und dann am Montag, wo sie rausgekommen ist, ist mir mittags Seed&Has eingefallen. Wenn ich dir jetzt nicht sage, du darfst sie nicht hören, ich glaube, du hättest eingeschalten.
Sicher.
Ja, habe ich da richtig.
Ja, ganz sicher. Ja, ja, ich habe mich dann wirklich zurückhalten müssen. Ja. Ich weiß, ich habe dir gesagt, ja, ja. Und dann im Auflegen habe ich mir gedacht, na geh. Ja. Ich darf es nicht hören.
Ja, weil ich habe richtig dann gespürt, ui, jetzt bin ich schon spät dran. Unsere Podcast-Folge kommt immer montags um 6 Uhr raus. Um die Mittagszeit habe ich mir wirklich gedacht, jetzt bin ich echt schon spät. Jetzt habe ich schon eventuell verpasst, dir das zu verbieten, noch einmal, obwohl es eh eigentlich klar war. Aber ich wusste, das hätte passieren können, dass du da neugierig bist und reinhörst. Und dann wäre es aber ein bisschen an unserem Ziel vorbei gewesen, dass du ja die Erinnerungen von dir herausholst, dass du erzählst, was dir wichtig ist. Und dass es ja auch interessant sein könnte, wo die Hebamme so den Fokus hinlegt und wie die Hebamme ein Paar erlebt und wie es das Paar selbst erlebt hat. Das nur kurz noch dazwischen. Die Mama weiß nichts von Angies eigener Geburtsgeschichte, obwohl ihr natürlich danach trotzdem viel Austausch hattet.
Genau. Wenn ich eine Familie begleite, dann schaue ich, dass man sich in der Schwangerschaft 3-4 Mal trifft. Es gibt einfach genug zu bereden. Es ist einfach auch notwendig, dass wir uns sehr, sehr gut kennenlernen. Die Angie habe ich gut gekannt, aber natürlich ist es wieder eine andere Position, wenn man schwanger ist und jetzt bin ich nicht nur die Mama von dir, sondern ich bin jetzt auch ihre Hebamme. Also dass gerade bei Frauen, die dich kennen, ist es oft so, dass da so ein gewisser Switch gehört. Ja, dann bin ich plötzlich nicht mehr deine Mama, sondern es ist jetzt keine Erhebung, aber ich mache so einen Wechsel ins Hebammensein. Und ich glaube auch, dass deine Freundinnen das genießen, auch da diese Professionalität zu spüren. Mhm. Ja? Ich bin einfach ihre Hebamme. Also es ist so ein buntes Mischmasch. Ja? Das ist ja nicht die erste Freundin von dir, die ich begleiten darf. Ja? Was so wichtig ist in der Schwangerschaft, ist, sich gut kennenzulernen, diese Beziehung aufzubauen. Und ich hatte sie ja zur Angie. Ich hatte sie einfach von Kind an aufwachsen gesehen. Dann war sie zweimal die Geburtsbegleitung, wo wir uns auch wieder stark verbunden haben. Und jetzt war dann aber der Wechsel, dass sie jetzt schwanger ist und ich ihre Hebamme bin. Und das war wieder eine neue Verbindung schaffen. Und ihr Mann habe ich noch gar nicht gekannt. Und ich habe alle Treffen bei ihnen zu Hause gemacht. Einfach deshalb, weil sie auch in Niederösterreich wohnen und das für uns einfacher war, dass ich zu ihnen nach Hause fahre. Ich habe die zwei Buben kennengelernt. Das war mir auch wichtig, weil man ja nie weiß, sind sie bei der Geburt auch da, schlafen sie, begegnen wir uns auch im Wochenbett. Und mir auch so wichtig ist, immer auch die Kinder mit hineinzunehmen, auch in eine Vorbereitung, weil das ist einfach interessant, wenn da ein Baby wächst, wenn da eine Schwester kommt. Für mich ist es auch sehr, sehr schön zu sehen, welche Beziehung sie zu Andrea gehabt haben und auch die Andrea besser zu verstehen, welche eigene Beziehung sie zu dem Buben hat. Also so dieses Kennenlernen der ganzen Familie ist mir als Hebamme wichtig und ich glaube, die Paare nutzen es aus, auch mich als Hebamme alles fragen zu können, auch wie ich arbeite oder was in den Stunden nach der Geburt mit dem Baby passiert. Und an ein Treffen kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, das war das letzte Treffen, wo ich immer frage, ob es spezielle Geburtswünsche gibt und ich auch versuche, die mir aufzuschreiben. Ich mache immer noch eine handschriftliche
Dokumentation
oder Patientenkurve oder Kundinnenkurve und da habe ich mir notiert, dass der Wunsch war, dass der Papa das Baby auffängt. Es war eine Hausgeburt geplant. Der Wunsch war, dass das Baby im Geburtspool möglichst auf die Welt kommt und dann auch, dass der Papa das Baby auffängt. Und das habe ich auch so notiert.
Kommt das oft vor, dass der Wunsch kommt, dass die Geburtsbegleitung da die Babys auffangen mag?
Eigentlich selten. Eher dann, wenn es schon ein erfahrener Papa war. Mhm. Ja, und das war jetzt. Mhm. Ja, also er hat einfach gesagt, ja, ich war jetzt schon bei zwei Geburten dabei. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie es jetzt bei der nächsten Geburt ist, aber das würde er gerne machen. Mhm. Ja, und dann drehe ich was auch recht. Und so habe ich es mir notiert. Ja, dass einfach da der Wunsch ist, wenn es irgendwie geht, dass der Papa das Baby auffängt. Mhm. Ich bin für sowas eigentlich immer zu haben. Mhm. Ja, ich denke mir, wir schaffen das schon. Ich kann es aber nie versprechen. Ich versuche, Wünsche zu erfüllen. Das habe ich mir bei dieser Familie notiert, dass das dieser große Wunsch war. Ich habe noch in meinem Telefonprotokoll nachgeschaut, wann ich denn angerufen wurde, weil das ist etwas, was ich in der Dokumentation nicht gefunden habe. Und dieser Anruf kam am Tag der Geburt um 0.32 Uhr von ihm. Also auch da wieder dieses Sichtbare, er hat die Kommunikation mit mir übernommen. Mhm. Er hat mir gesagt, dass die Venen da sind. Und dann stelle ich immer wieder die Frage, wenn so ein Anruf kommt, soll ich schon kommen? Und ich glaube, da habe ich von hinten die Stimme gehört, dass sich die Andrea freuen würde. Mhm. Ja? Also habe ich meine Sachen gepackt. Es war ja Winter, es war kurz vor Weihnachten. Es war kalt, das weiß ich, weil ich halt da mitten in der Nacht ins Auto gestiegen bin. Und um 1.15 Uhr war ich bei ihnen. Sie waren im Wohnzimmer, es waren viele Kerzen da. Also war schon sehr es war ein Geburtszimmer hergerichtet. Die Andrea war auf der Couch, hat weitergeatmet. Ich habe sie begrüßt, habe Herztöne gehört. Das ist etwas, was man eigentlich als einer der ersten Tätigkeiten macht. Einfach sich selber, aber vor allem auch der Familie das Zeichen zu geben, dem Baby geht's gut. Und ab da habe ich circa alle 20, 25 Minuten Herztöne gehört. Die waren auch immer gut. Ich habe gemerkt, wie gut sie als Team arbeiten und habe mich ganz bewusst noch zum Tisch gesetzt. Der ist ungefähr 3 Meter entfernt im gleichen Raum und habe die zwei weiterarbeiten lassen. Mhm. Ja, also ich war so, dass ich schon gewusst habe, ich störe nicht, weil sie war ganz versunken, war ganz in der Entspannung, in der Wehenpause, ganz im konzentrierten Atmen in der Wehe, aber hat mich jetzt nicht gebraucht. Ja, das heißt, ich bin wieder ab und zu aufgestanden, bin Herztöne hören gekommen, habe das auch aufgeschrieben. Und so ist einige Zeit vergangen. Und dann ist ein bisschen eine Ungeduld da gewesen, wie weit sie denn schon sei. Und dann hat es so die erste Untersuchung gegeben. Und da war der Muttermund 3 Zentimeter. Mm. Ja, ich habe es gut gefunden. Ja, es ist nämlich wirklich so, dass wenn ich zum ersten Mal zu einer Familie komme, viel häufiger der Muttermund erst 1 Zentimeter offen ist.
Echt?
Ja.
Das passiert häufig, dass du hinkommst, untersuchst und es ist erst 1 Zentimeter offen?
Ja. Mhm. Das ist das Häufigste.
Ist das nicht sehr frustrierend für die Frauen, der Befund?
Ich glaube schon.
Also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, aber puh, das fände ich frustrierend.
Weißt du, was das Frustrierende ist, dass ich da eigentlich immer wieder, dass ich da noch gehe. Mhm. Also es ist nicht so einfach. Das heißt, es ist schon noch eine Kunst von mir, das Gute herauszustreichen, dass 1 Zentimeter ja schon super viel ist, weil es ist schon der ganze Zervixkanal, der ja auch 4 Zentimeter lang sein kann, weg. Und der Muttermund öffnet sich. Also es ist schon positiv.
Nein, klar. Das heißt, wenn eine Familie dich ruft, weil sie einfach aufgeregt sind und weil sie gerne auch ein bisschen die Bestätigung haben wollen, dass es losgeht mit der Geburt, sie aber eindeutig noch nicht wirklich unter der Geburt sind, würdest du wieder fahren.
Ja.
Ja.
Da komme ich auch zu einer Familie, wo sie auch sicher nicht in dieser Art Trance ist. Ja, da ist noch sehr viel aufgeregt. Ein wacher Blick. Ich werde gefragt, ob ich da noch einen Kaffee oder Tee will. Von der Frau nämlich. Also die ist noch nicht so in dieser Geburtsarbeit und da muss man einfach sagen, da ist der Muttermund noch nicht weich, noch nicht geöffnet.
Ich kann mich auch erinnern, dass das bei uns auch so war, als ich die Kinder bekommen habe, dass für dich ganz klar war, du kommst sofort und kommst so schnell du kannst und sobald es losgeht und sobald nur ein bisschen Schasalwehen sind. Und ich eigentlich auch immer erst wollte, dass du kommst als Joker, aber das gar nicht so gegangen ist, weil ich ja gewusst habe, du bist wirklich einen minimalen Anruf entfernt und dann bist du da und bleibst da. Das war dann einfach so verlockend, beziehungsweise du wolltest doch einfach wirklich von Anfang an dabei sein immer.
Ich glaube aber, es war da angenehm.
Ja, das hat mich nicht gestört.
Ja, also da war ich ja in dieser Mischkulanz, dass ich Mama bin und Hebamme. Das ist einfach so natürlich, dass ich gewusst habe, ich störe dich nicht. Mhm. Also erstens musst du zu mir nicht höflich sein und mir sicher nichts anbieten, weil du weißt, dass ich weiß, wo die Hefern sind. Und ich habe gewusst, ich störe dich nicht. Mhm. Ich kann einfach so wie eine zweite Geburtsbegleitung dabei sein. Und das ist ja die Mischung, die man jetzt als Hebammenmama hat. Aber gehen wir nochmal zu Andrea zurück. Ein wirklich sehr, sehr schöner Befund. Mhm. Ja, natürlich 3 von 10 Zentimetern sind jetzt noch nicht enorm viel, aber für das erste Mal vorbeikommen, ungefähr eine Dreiviertelstunde nach dem ersten Anruf, ist das wirklich ein wunderschöner Befund. Und ich gehe ja nicht nur auf den Befund, sondern ich habe gesehen, wie sie schon in ihrer Wehenarbeit war, dass sie wirklich schon die Augen zugelassen hat, dass sie einfach Wehe für Wehe geatmet hat und Pause für Pause entspannt hat.
Ja. War es eine Option, dass du wieder nach Hause fährst?
Nein. In der Situation, wo der Muttermund jetzt so mittelweich war, er war nicht ganz weich, er war nicht ganz dünn, aber schon 3 Zentimeter habe ich auf jeden Fall vorgehabt. Ich bleibe jetzt einmal und ich schaue jetzt da ein bisschen zu. Ich habe aber gewusst, sie brauchen mich nicht. Das war auch ein schönes Gefühl und ich weiß, ich bin da beim Tisch gesessen und habe sie beobachtet und ja, was hat man als Hebamme zu tun? Man schreibt sich zum Beispiel auch auf, wann ein WC-Besuch ist, weil es ist ja auch immer notwendig, dass die Harnblase leer ist. Der Andrea ist 2-mal gegangen und beim 2. Mal wurde ich gerufen. Und sie war sehr in Aufregung, weil es plötzlich am WC so eine intensive Wehe war. Sie hat auch gemeint, sie hat jetzt nicht viel Harn lassen können. Also da war plötzlich wirklich so eine große Unruhe, ja, fast wie eine Sorge. Und dann war noch einmal das Thema und vielleicht ist die Harnblase voll. Dann habe ich angeboten, ich kann ja auch schauen mit einem Einmalkatheter. Ja, das war dann ganz wichtig auch, dass, weil die Harnblase muss leer sein. Und ich habe mir, wo ich da bei ihr beim Klo gestanden bin, sie hat sich da so an mich gelehnt und ich habe sie gehalten, habe ich mir gedacht, sie ist in der Übergangsphase. Mhm. Deshalb, weil plötzlich die Augen wieder offen waren, es war so eine Unruhe, wenn da so eine Angst kommt, also kann man das ja sehr gut mit dem Adrenalin, das ja in der Übergangsphase auftauchen muss, dass man dann sozusagen diese Power hat zum Schieben. Das war für mich spürbar. Dann habe ich einen Einmalkatheter gemacht und im Anschluss war ich dann auch nochmal die Bitte, ob ich sie untersuchen kann. Und da war der Muttermund dann schon 8 Zentimeter offen. Mhm. Das Babyköpfchen war schön tief. Also das war ein sehr, sehr schöner Befund. Ich würde jetzt so sagen, das war weniger als 2 Stunden nach dem ersten Befund. Mhm. Und da sieht man dann schon, wie schnell die Geburt gegangen ist. Und für mich war es schon, wie gut es die Andrea macht, wie gut sie es in der Hand hat. Mhm. Ja, weil ich denke, bei anderen Frauen, die haben ganz normal 1 Zentimeter Muttermundsöffnung jede Stunde oder 1 Zentimeter alle 2 Stunden. Ja? Mhm. Und ist oft auch schon mit sehr viel Mühe verbunden. Ja? Und die Andrea hat schnell eröffnet. Und das aber mit vollem Fokus, mit voller Konzentration, ja. Und dass da plötzlich, wenn jetzt der Übergang beginnt, wenn das Adrenalin reinschießt, auch so eine Sorge da ist, das hat einfach so gut zusammengepasst. Mhm. Da war immer dann Herztöne hören. Und dann muss man sich so denken, als Hebamme bei der Geburt habe ich halt begonnen, 3-4 Meter weiter entfernt beim Esstisch. Und dann, sobald diese Übergangsphase war, rutscht man zusammen als Geburtsteam. Also da bewegt man sich dann eigentlich in einem Quadratmeterbereich. Mhm. Ja, weil irgendjemand hält sie, irgendjemand drückt aufs Kreuz und da sind wir dann sehr zusammengerutscht und waren alle auf der Couch. Wo ich dann gesagt habe, der Muttermund ist 8 cm offen, war es natürlich auch, nachdem sie das Baby in den Pool bekommen wollte, na, dann sollte man den doch mal mit Wasser befüllen. Mhm. Ja. Ich habe nur gemerkt, dass der Papa sehr nervös geworden ist, weil irgendwas nicht gepasst hat. Ja? Und wir haben es nicht gut geschafft, dass das Wasser in den Pool kommt, sondern es ist eher bei der Wasserleitung rausgespritzt. Es war eine recht große Unruhe. Was war? In der Nervosität einer Geburt kann viel passieren. Es war einfach ein Knick im Schlauch. Ja? Da sind wir dann vielleicht nach einer Viertelstunde hin und her sausend drauf gekommen. Und dann ist das Wasser in den Pool geplätschert und ist sich auch gut ausgegangen. Wenn der Pool nicht hinhaut und man möchte gerne eine Wassergeburt haben, das kann schon ein bisschen Aufregung erzeugen.
Voll.
Ja? Was, glaube ich, wir sehr gut geschafft haben, ist, das ein bisschen so von der Andrea weg zu wischen. Das heißt, wir sind immer abwechselnd aufgestanden, haben versucht, das bei der Wasserleitung zu reparieren. Beide immer wieder kopfschüttelnd zurückgekommen. Wir haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut begleiten können und haben das dann dennoch mit dem Pool geschafft. Und dann habe ich schon bemerkt, dass sie bei circa jeder dritten Wehe so fast wie mitschiebt. Mhm. Ja, also es war ein sehr intuitives Mitschieben von ihr. Und dann ist es ja so schnell gegangen und hat sich zum Anhalten noch an seine Hände angehalten. Und ich habe aber dann schon gemerkt, oh, das Baby kommt jetzt, und habe wirklich im letztmöglichen Augenblick gesagt, bitte schieb die Couch jetzt so vor der Andrea, dass er sich fest anhalten kann, weil wenn du jetzt nicht zu mir kommst, dann wirst du es nicht auffangen können. Und es war wirklich so, er ist ums Eck zu mir gekommen, ich habe seine Hand genommen, weil man sieht, wenn eine Frau im Vierfüßler stand, das Baby kommt, sehe ich nicht zum Kopf, ich kann es auch nur spüren, und habe seine Hand genommen, habe es zum Köpfchen gehalten, was ich schon gespürt habe, und habe meine Hand dann noch über seine gelegt, damit wir doch das Rausrutschen vom Baby ein bisschen verlangsamen. Also man stoppt nicht, aber man lässt so das Baby wirklich sehr fließend ins Wasser gleiten. Die Kleine ist ins Wasser geboren worden, und da hat man dann schon auch seine Professionalität gesehen, dass er dann einfach wirklich runtergriffen hat, zugepackt hat und sie herausgehoben hat. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo ich ihr gesagt habe, sie ist 8 cm bis zur Geburt, waren es 54 Minuten.
Wahnsinn.
Mhm. Also auch jetzt das Zeitliche, wie flott und, ich sage es ehrlich, wie souverän sie geboren hat.
Mhm.
Ja. Und da merke ich schon auch, dass ich als Hebamme mich schon sehr, sehr mit den Familien mitfreue. Ja, und eben auch gerade besonders mit einer Frau, die ich jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten auch begleiten habe dürfen.
Mhm.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du dann die Folge hören darfst. Mhm. Es ist nämlich eine sehr emotionale Folge auch geworden, weil ich da jetzt auch schon sehr mitgefiebert habe mit ihrer Geburtsgeschichte. Und jetzt auch nochmal schön fand, das von dir zu hören. Man sieht schon den professionelleren Blick einfach drauf und auch die Routiniertheit, die du hast. Mhm. Weil das eben nicht nur mit sentimentalen Gefühlen geschmückt ist, sondern ganz klar mit eben, so war das und gut war's, aber eben schon dieses, ja, dieses Hebammengefühl da einfach mitschwingt. Mhm. Dass das eben etwas Natürliches ist, was du ja auch schon sehr, sehr oft gesehen hast.
Ja, jetzt schon über 2000 Hausgeburten und Geburtshausbabys aufgefangen. Das Wahnsinn. Ist schon eine echte Menge. Ja, es ist dennoch, magisch. Jedes Mal magisch und jedes Mal neu.
Mhm.
Und ich habe jetzt wieder so eine lustige Begegnung gehabt beim letzten Infoabend. Im Geburtshaus, die erste Frau, die hereinkommt, sagt, als ich auf die Welt gekommen bin, warst du schon dabei, Rotraud. Weil meine Mama erzählt seit 37 Jahren, dass meine Hebamme die Rotraud ist. Und jetzt lerne ich dich kennen. Und das war natürlich sehr berührend. Und jetzt ist sie dran. Also jetzt wird sie Mama und hat sich einfach das Geburtshaus angeschaut, ob vielleicht das Geburtshaus der Ort ist, wo sie ihr Baby bekommen möchte.
Ah.
Dann habe ich gefragt, ja, wie heißt denn deine Mama? Weil ich wusste das ja wirklich nicht, hat sie den Namen gesagt. Ich habe keinerlei Erinnerung gehabt, und am nächsten Tag bekomme ich ein WhatsApp mit Fotos, wie jung wir vor 37 Jahren waren. Mhm. Also ich glaube, ich bin ein bisschen jünger als sie, aber wir waren wirklich zwei sehr, sehr junge Frauen. Ich war 22, und dann haben uns gegenseitig auch noch Fotos geschickt, wie wir jetzt ausschauen. Ja. Und natürlich berührt das. Ja. Mhm. Und es macht mich schon auch sehr glücklich, wenn mir eine Frau erzählt, dass sie seit 37 Jahren einfach hört, dass ihre Mama mit einer lieben Hebamme geboren hat.
Mm,
ja, also auch das, sage ich jetzt mal, dass mein Name seit 37 Jahren in dieser Familie präsent ist.
Mhm.
Ja, und das ist was Schönes. Und deshalb bin ich so gern Hebamme, weil man baut eine Beziehung auf. Und natürlich jetzt zu Andrea noch eine stärkere. Das hat uns sicher sehr verbunden. Und da partizipiere ich schon auch an diesem Familienglück mit.
Mhm.
Ich habe ja auch nach der Geburt eine gemütliche Zeit. Ja, es muss noch die Nachgeburt auf die Welt kommen. Dann darf ich noch nachschauen, ob irgendetwas zum Nähen war. dann ist erstes Anlegen, dann setze ich mich schon zum Tisch und dokumentiere und erfülle den Mutter-Kind-Pass aus und die Geburtsanzeige. Aber ich bin ja doch nach der Geburt 2 bis 3 Stunden bei der Familie und das ist oft so meine Genusszeit, wo ich ja noch einmal nur sitzen darf und eigentlich dem Glück eines Paares zuschauen darf. Und ich weiß ja selber, wie glücklich ich nach meinen Geburten war. Und ich glaube, wenn man das nur beobachten darf, ja, also da diese ganz intimen Momente, da spüre ich schon eine große Demut. Ja, weil ich weiß, das hat man nicht oft. Normalerweise hat man seine Geburten, ja. Aber wie oft darf ich dabei sein? Wie oft darf ich dieses Glück haben? Und ich liebe meinen Beruf auch so, weil ich so diese kontinuierliche Begleitung leben darf, dass ich dann in der Schwangerschaft die Familie gut kennenlerne, bei der Geburt, bei ihrem Glück dabei sein kann, das noch verlängere im Wochenbett, bis auch das Stillen gut klappt, bis man gemeinsam entscheidet, das ist der letzte Besuch. Und dann wirklich sage, natürlich, wenn irgendwas ist, bin ich weiter für euch da, aber ich traue euch zu, den Weg ins Familienleben, den Weg als Eltern, den Weg mit eurem Baby ab jetzt gut alleine zu gehen. Also auch da ganz bewusst ein schöner, aber auch deutlicher Abschied. Ja, weil ich kann auch nicht 2000 Familien mein Leben lang mit begleiten. Und ich glaube, auch das ist eine Kunst, dass man eine Verbindung aufbaut. Man muss sie nicht kappen, aber sie verändert sich.
Ja, oder loslösen einfach.
Ja, und es wird wieder gewandelt. Ich werde ja immer ihre Hebamme sein, aber hier endet mein Job.
Ja, weil du gemeint hast, auch du hast schon 2000 Geburten mitbegleiten dürfen, ist mir nur eingefallen, dass mir eben diese Angie erzählt hat, dass sie, nachdem sie schon Mama war, also nachdem sie ihre Geburt schon erlebt hat, dass sie bei einer Babyparty war, wo dann außer ihr noch viele, viele andere Mamas waren mit kleinen Kindern und eben auch einige Schwangere. Und es links und rechts gehagelt hat, wie schrecklich Geburt ist. Und dass alle negative Geburtserfahrungen gemacht haben, dass es ihnen gar nicht gut gegangen ist. Und ganz oft gekommen ist einfach so, Geburt ist einfach schrecklich. Und dass es ihr damit einfach schon nicht gut gegangen ist, sie hat mir dann eine sehr berührende Sprachnachricht geschickt, weil sie einfach so happy war mit ihrer Geburt und sich das eigentlich gar nicht hat sagen trauen in einem Kreis von Frauen, die Geburt als etwas Schreckliches erlebt haben. Und irgendwann war sie aber die Einzige und die Gesichter haben sich ihr zugewandt. Und sie hat dann eben gemeint, ja, also für sie war es ein wunderbares Erlebnis. Und das ist auf sehr viel ungläubige Antworten gestoßen oder auch auf, dass deine Hausgeburt so schön war, das war reines Glück. Und die Angie sich dann auch eigentlich geärgert hat und gesagt hat, das ist aber doch auch kein Glück, dass 2000 Kinder bei der Rotrott gut auf die Welt gekommen sind. Das ist doch, kann doch einfach jetzt nicht heißen, das ist nur Glück. Was sagst du dazu?
Also die 2000 Geburten, ja, die sind nicht alle so leicht wie die Geburt von Andrea. Das ist auch gar nicht wichtig, dass man so leicht sein Baby kriegt. Das würde ich so sagen, ist das Geschenk für die Andrea. Aber die Andrea war gut vorbereitet und die Andrea hat ihre Hebamme schon gekannt. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man eine eigene Hebamme hat, dass man einander sehr vertraut wird. Dass Vertrauen so viel möglich macht, dass auch wenn eine Geburt lang dauert, wenn eine Geburt schwierig ist und dieses Vertrauensverhältnis da ist, dass es mir als Hebamme möglich ist, die Frau durch diese Geburt zu leiten und zu begleiten. Und es ist bei so vielen Geburten, auch wenn sie wirklich extrem lange dauern, wenn dann das Baby da ist, ist pures Glück. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, was lässt einem auch mit seiner Geburt hadern, dann ist das nicht, weil das eine lange Geburt war, sondern weil vielleicht etwas passiert ist, was man im Nachhinein nicht mehr deuten kann, weil man vielleicht nicht nur liebevoll behandelt worden ist, weil Wünsche übergangen worden sind, weil plötzlich eine medizinische Tätigkeit gemacht wurde, die jetzt vom Personal als notwendig ersehen worden ist, aber die man selber nicht wollte, also wo man auch überrollt wird als Frau. Ich glaube, das sind alles Momente, die niemandem gut tun und schon gar nicht einer Frau unter der Geburt.
Und auch, dass diese Momente ja dann nicht aufgearbeitet werden. Weil wenn du keine eigene Hebamme hast, dann bist du danach auch wieder auf dich allein gestellt und kannst damit selber klarkommen. Mhm. Und wie man halt so weiß, so einfach ist nicht mit dem Hirn eines Menschen. Also so einfach abschalten, selber klarkommen ist einfach nicht. Und selbst wenn es kurz nach der Geburt nicht kommt, das ja, lässt einen oft nicht kalt und nicht los. Und ich habe dann auf ihre 8-minütige Sprachnachricht, die sie mir geschickt hat, einfach geschrieben, dass ich eben 8 Minuten lang Gänsehaut hatte und das so arg finde, dass uns so viele Nachrichten immer wieder davon erreichen, dass eben Frauen schreckliche Geburtserlebnisse hatten und dass einem das nie kalt lässt. Und es einfach schlimm ist auch, was Frauen teilweise als normal erachten und dass sie dann positive Erlebnisse als glücklichen Zufall abstempeln, anstatt zu sagen, das sollte doch die Norm sein. Mhm. Und natürlich gibt es auch gerade auch bei der Geburt schreckliche Geschichten und viel Arges auch, aber das sollte ja nicht die Norm sein. Mhm. Darum geht es ja eigentlich, dass die Norm sein sollte, dass Frauen ihre Kinder kraftvoll und selbstbestimmt bekommen und nicht, dass die glücklichen Zufälle quasi die sind.
Ich bin da ganz bei dir und ich freue mich eigentlich, dass unser Podcast vielen, vielen Frauen hilft, Kontakt mit mir aufzunehmen, um mutig sich ihre Geburt anzuschauen. Mhm. Wir haben ja schon einige Male gesprochen, dass ich gerne mich mit Familien zusammensetze oder mit Frauen zusammensetze und eine Geburtsaufarbeitung mache. Und immer wieder kommen jetzt Telefonanrufe, Mails zu mir, dass da ein Wunsch aufflammt. Und was ich einfach auch sagen kann, ist, das ist nicht nur jetzt sich ein Anhören oder sich mit einem Geburtsbericht eine Geburt aufzudröseln, sondern eigentlich die Chance, auch einer Frau zu sagen, wo der Anteil der Unzufriedenheit, wo man den hingibt. Wir haben, glaube ich, als Menschen überhaupt, ich sehe es aber auch besonders bei Frauen, die Angewohnheit, sich sehr viel auf sich selber zu beziehen, ja, oder sich schuldig zu fühlen, weil man eine BDA sich geben hat lassen oder weil es zu einem Kaiserschnitt gekommen ist. Aber das hört ja nicht einmal auf bei diesem, ich habe da vielleicht versagt oder einen Fehler gemacht und es geht ja weiter. Kann es sein, dass mein Kind einfach jahrelange Einschlafschwierigkeiten hat, wegen dem, dass ich mir bei der Geburt eine BDA geben habe lassen? Ja? Also wie weit das geht. Und meine Möglichkeit als Hebamme ist, über dieses Geburtsprotokoll und über den Bericht der Frau, wie sie es erlebt hat, herauszufinden, war das vielleicht eine Nacht, wo in diesem Krankenhaus extrem, extrem viel zu arbeiten war und die Hebamme konnte gar nicht erinnern sein. Oder war das vielleicht eine ganz junge Hebamme, ja? Oder auch schon eine sehr müde ältere Hebamme, ja, auch da diese Menschlichkeit herauszuarbeiten, das ist passiert, das könnte der Grund sein, so wird im Krankenhaus gearbeitet, aber es liegt nicht die Schuld bei dir. Mhm. Dieses Integrieren, dass es ja schon passiert ist, ich kann auch keine Erfahrung löschen, aber ich kann es verständlich machen. Mhm. Ich versuche das dann in eine Möglichkeit zu geben, mit diesen Emotionen auch weiterzuarbeiten. Es gibt auch Geburtsaufarbeitungen, wo ich sagen muss, na Gott sei Dank leben wir in diesem Jahrtausend oder Jahrhundert, wo dein Baby wirklich durch den Kaiserschnitt gerettet worden ist. Ja, das weiß man ja oft nicht. Und ich kann einfach zum Beispiel aufgrund der Herztöne zeigen, du, das war wirklich notwendig. Alle im Zimmer werden gut gearbeitet haben und es ist alles gut ausgegangen. Also es gibt ja auch das, dass ich plötzlich sagen habe können, du, es war eigentlich perfekt. Ich weiß, das war anders, als du es dir erwünscht hast. Aber es war für dein Baby das Allerbeste, was man machen konnte. Und deshalb sind Geburtsaufarbeitungen oft eine echte Heilung.
Natürlich gehört einfach auch zu einem Geburtserlebnis Glück. Und man wünscht sich ein Glück, nachdem das Baby da ist. Und man wünscht sich, dass es ein glückliches Ereignis ist, auf das man glücklich zurücksehen kann. Also ganz viel mit Glück verbunden natürlich. Und alle, die wir gut geboren haben und gesunde Kinder in den Armen halten dürfen, dürfen uns sehr, sehr glücklich schätzen. Das heißt, das ist nicht so zu vergessen, dass das ein großes Glück ist, wenn eine Geburt so fein verläuft. Aber man kann das auch nicht gleichsetzen mit, es ist ein Zufall. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. weil auch eine Geburt, auf die man sich nicht vorbereitet hat, kann glücklich enden. Mhm. Aber dann hat man dennoch alles dem Zufall überlassen. Und der Unterschied ist, wenn man sich gut vorbereitet, dass man diesem Zufall nicht alles überlässt, sondern dass man versucht, sein eigenes Glück in die Hand zu nehmen. Und das ist das, was wir uns so wünschen würden, dass Frauen realisieren, dass sie einfach vorab sich schon entscheiden können. Natürlich gehört eine Portion Glück dazu, aber ich tue alles dafür, dass es glücklich endet, was ich kann. Mhm. Und wenn dann Faktoren kommen, die ich nicht ändern kann, dann ist es so. Das ist das Leben. Eh klar. Da muss man sich eh dann damit befassen. Aber vorab kann man seines tun. Davon sind wir jetzt einfach sehr überzeugt. Und die Angie, seit sie geboren hat, auch.
Ja, und es ist ja auch nicht nur, wie schnell dann eine Geburt geht oder ob sie völlig unkompliziert ist, wo man jetzt sagen kann, das ist Glück. Sondern es geht ja auch darum, um eine körperliche Vorbereitung, eine mentale Vorbereitung. Es geht darum, dass ich Situationen an meinem Geburtsort mit dem geburtshilflichen Team deuten kann, dass ich in einer gewissen Form auch mitdenken und mitreden kann und nicht als völlig allein eine Geburt gehe, wo mir dann alles eingeredet werden kann. Mhm. Und es stimmt einfach nicht, dass man nicht doch zu einem sehr, sehr guten Teil an der Geburtsarbeit beteiligt ist. Mhm. Allein indem man bereit ist, während der Wehe zu atmen und nicht irgendwann zu sagen, so, jetzt will ich nicht. Ja? Mhm. Das darf kommen, dieses Gefühl, aber dennoch weiß ich, nur durch mich kommt dieses Baby auf die Welt, also werde ich diesen Weg weitergehen. Ja?
Und vor allem muss man wissen, wie man atmet. Und muss die Atemtechnik einfach schon vorher beherrschen, weil unter der Geburt das Atmen, ja, versuchen anzufangen, ist einfach schwer. Und das ist halt auch genau der Punkt, warum es auch einfach nicht ausreicht, seine Hebamme 3 bis 4 Mal in der Schwangerschaft zu treffen. Das ist ein großer Luxus, den sich eben Frauen gönnen, die sich eine eigene Hebamme leisten. Und die bereitet auf ganz viel vor. Und es ist ganz wichtig, dass dein Vertrauen passiert. Aber das ist keine Geburtsvorbereitung. Mhm. Man kann nicht in 3 bis 4 Treffen alles erzählen. Und ich weiß, dir liegt jede einzelne Frau auf dem Herzen. Und du wirst alles geben in diesen 3 bis 4 Treffen. Und dennoch kannst du sie da nicht auf die Geburt vorbereiten und es ersetzt das nicht. Und deshalb finde ich das so spannend, weil in unserem Kurs wir wirklich auch sagen, was sie mit ihren Beinen tun sollen, damit das Baby gut auf die Welt kommt. Und wenn du das nicht weißt, kannst du es nicht machen und das Baby kommt langsam auf die Welt. Ja. Und ich bin da schon so entgeistert, wie man sich dem eigentlich verwehren kann, eine gute Geburtsvorbereitung zu haben. Und wir haben das auch schon oft gesagt, es muss nicht mit unserem Kurs sein, aber es gibt einfach auch schlechte Geburtsvorbereitungskurse. Und wenn man keinen auf Empfehlung besucht, sondern einfach einen, den man gerade im Internet recherchiert hat, kann es einem halt passieren, dass solche wichtigen Infos nicht drin sind.
Ja, wir haben jetzt wirklich einige Echos bekommen, dass Paare einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, wo kein einziges Mal das Thema Atmen war.
Ja.
Oder ich habe jetzt ein Echo bekommen von einem Geburtsvorbereitungskurs, wo der Schwerpunkt eigentlich beim Thema Stillen war. Und der hat aber so viel Sorge wieder gemacht, ja, weil da ist um Schlupfwarzen und kurze Zungenbänder und wunde Brustwarzen und Brustentzündung gegangen, aber das Thema hätte noch Geburtsvorbereitung sein sollen. Nicht, dass man nicht auch etwas über Stillen hört, aber Geburtsvorbereitung ist eh so ein großes, wichtiges Thema und ich kann auf jeden Fall in jedem Geburtsvorbereitungskurs das erste anlegen oder die Basics über Stillen geben. Aber doch nicht in einem Geburtsvorbereitungskurs ein übergroßes Thema Stillen machen und dafür muss aber was anderes wegfallen, weil jeder Geburtsvorbereitungskurs ist begrenzt. Und ich kann zum Beispiel von meinen Treffen mit den Paaren, von den 3, 4, die ich in der Schwangerschaft habe, kann ich nicht Geburtsvorbereitung machen. Da sind ganz andere Themen dran. Ja, ich kann nicht Bewegungsübungen machen, ich kann nicht Atemübungen machen. Ja, sonst müssten wir uns 8-mal oder 10-mal treffen. Wäre auch spannend und dann, glaube ich, würde man noch besser zusammenwachsen und wäre auch eine ganz, ganz intensive Geburtsvorbereitung. Aber das ist auch nicht drinnen, weil eine Hebamme auch viel Geld kostet.
Ja, klar.
Ja, ich glaube, dass ein Geburtsvorbereitungskurs immer das bestinvestierteste Geld ist, weil man dann einfach so viel lernt und mit einem ganz anderen Wissen, mit einer ganz anderen Vorbereitung in so ein spannendes Erlebnis Geburt hineingeht.
Wir versprechen weder eine schmerzfreie Geburt, noch versprechen wir ein glückliches Erlebnis. Wir versprechen einfach, dass durch unseren Kurs alles gegeben werden kann von den gebärenden Frauen schon im Vorfeld, damit es möglichst Richtung Glück geht.
Ich habe mich urgefreut, dass auch unsere erste Villa Muttermundgeburt so schön war und weiß, dass dieser Start von dem Baby einfach ein sehr feiner war. Mhm. Jetzt bin ich aber neugierig, wenn ich mir dann die Folge von der Andrea anhöre, wie sie es gefärbt hat. Das darf ich jetzt, oder?
Das darfst du jetzt. Ja klar. Jetzt kannst du dir die Folge anhören. Machen wir es kurz und knackig. Alles Liebe an euch. Eine schöne Woche.
Alles Liebe aus der Villa Muttermund.
Ciao. Baba.